Im Wort Gottes lesen wir von zwei üblen Wurzeln. Wurzeln, die uns unwiderruflich zerstören können. Wisst ihr, welche zwei? Geldliebe, Geldgier, richtig? Bitterkeit. Super. Diese zwei sind nach 1. Timotheus 6 und nach Hebräer 12, 15 so betitelt. Ja, heute wollen wir zusammen das Gift dieser Wurzeln untersuchen, wie in einem Labor, und Gottes Antiserum, dieses Gift unschädlich machen kann, hervorheben und auch bekräftigen. Das Thema heute ist deshalb Bitterkeit und Vergebung. Ich werde meinen erweiterten Vortrag, den ich vor eineinhalb Wochen Kursabend gehalten habe, zu dieser Thematik, weil die so entscheidend und wichtig ist, erweitern und eben ja vielleicht in die Tiefe gehen. Als Ausgangstext soll uns Epheser Kapitel 4 dienen. Ihr dürft mit mir Epheser Kapitel 4 aufschlagen. Ich werde drei Verse lesen. 4, 29 bis 32. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist, zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat, in Christus. Sehr schöner Text. Ja, der Bitterkeit und Vergebung sind voneinander so weit entfernt wie der Himmel von der Erde. Zwei Gegensätze, die eigentlich nicht gegensätzlicher sein könnten, und doch haben sie miteinander zu tun. Sie haben nämlich eine Schnittstelle. Was bedeutet es, verbittert zu sein? Und wenn man die Definition von Verbitterung, wenn man der nachgeht, dann ist es schwierig, das in Worte richtig zu fassen. Am ehesten trifft vielleicht zu, dass es eine anhaltende und eine langfristige Konzentration auf das Negative ist. Im eigenen Leben und im Umfeld. Ja, sich an unfaire, an ungerechte Dinge, die uns widerfahren sind, klammern, sie festhalten. Ja, während Bitterkeit ein Krebsgeschwür ist, das einen selbst, erstmal selbst, und dann das ganze Umfeld verseucht und krank macht, hat Vergebung eine zutiefst heilende Wirkung und macht die Herzen weich und lässt, wie man so schön sagt, das Wachs in der Sonne schmelzen. Nochmal, Bitterkeit und Verbitterung auf der einen Seite mindert nicht nur die Lebensqualität und macht krank, sondern sie frisst sich, man könnte wirklich sagen, sie frisst sich wie eine ätzende Chemikalie in unser Leben hinein und zerstört uns von innen, unser Herz, unsere Persönlichkeit und vergiftet diese. Vergebung oder Versöhnung auf der anderen Seite ist wie ein Wunderbalsam. Man hört ja heute oft von irgendwelchen Sachen, die so schnell und so kräftig helfen sollen, und oftmals bauen Menschen auf diese Dinge und kaufen sie, versuchen sie, benutzen sie und dann ist wirklich nicht so viel dabei. Aber dieses Wunderbalsam des Vergebung wirkt tatsächlich, weil es von Gott selbst ins Leben gerufen worden ist. Ja, was Hass und in letzter Konsequenz Bitterkeit anrichten kann, ist der blanke Wahnsinn. Aus Rache, nämlich eine Folge der Bitterkeit, sind Kriege vom Zaun gebrochen worden, Familienbande sind unwiderruflich zerstört worden und zerrissen, Gemeinden gespalten, Zeugnis der Christen eliminiert und Gottes Wort in Verruf gebracht und viele, viele, viele Dinge mehr. Denken wir nur an den Kain. Von Kain lesen wir, da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Eine Eigenschaft von Unmut, die zu Bitterkeit aufgerollt wird, die zur Bitterkeit avancieren kann, kein offener Blick mehr. Was dann folgte, wissen wir. Es gärte in ihm bis zu dem Zeitpunkt, da er zu einem Brudermord bereit war. Wie lange das war, wissen wir nicht, aber es entlud sich dann. Wie kommt es dazu, dass ein Mensch bitter werden kann? Was muss geschehen, dass es so weit kommt? Habt ihr eine Idee? Wie kommt es dazu? Ein paar Schlagworte einfach. Enttäuschung. Verletzungen. Gut. Ihr habt schon einige Dinge genannt. Ich möchte mal sagen, es fängt noch harmloser an. Es fängt manchmal an, dass Missverständnisse da sind. Ungerechte Behandlung, Neid, Eifersucht flammt langsam auf. Es gibt einen Streit, man wird gedemütigt, Vertrauen wird missbraucht, man ist beleidigt. Man fühlt sich im Stich gelassen. Vielleicht wird der ein oder andere sogar, vielleicht nicht bei uns, aber es gibt sowas, Leute werden misshandelt. Und es gibt keine Genugtuung dafür. Die Menschen werden nicht zur Rechenschaft gezogen, zum Beispiel. Man wird verraten, man fühlt sich verraten. Vielleicht auch so wie David im Psalm 55, er ist fassungslos, als Ahitophel einer seiner vertrautesten Freunde die Lager plötzlich wechselt. Und er kann es nicht fassen und sagt, du mein Freund, der du mit mir zum Haus Gottes gingst. Für viele dieser Dinge würden wir Genugtuung erwarten und fordern. Und wenn diese ausbleibt, was tun wir dann? Was tun wir dann? Dann entsteht eine meist heftige Reaktion für angetanes Unrecht, nämlich, und da wären wir im zweiten Schritt, es kommt Zorn auf, Wut. Erstmal kurzfristig. Sie packt uns, und wenn diese jedoch angestaut wird, man könnte auch sagen, gehätschelt, getätschelt, gegossen und gedüngt, und damit natürlich wächst, es hat so eine Wurzel an sich, dass sie wächst, dann mutiert sie. Ich würde so einen Zwischenschritt einbauen. Es wird zu Groll. Groll zu Hass, man hadert damit. Wut, die sich schon tief eingegraben hat, weil sie gut genährt wurde. Und im vierten Schritt sind wir dann tatsächlich bei der Endstufe. Wir sind dann bei der Bitterkeit. Und die Bitterkeit, sie zieht eine dreckige, eine schmutzige Spur nach sich, die erst im eigenen Herzen Zerstörung anrichtet und darüber hinaus in unmittelbarem Umfeld. Schlag in mir Hebräer 12, Vers 15 auf. Vielleicht die bekannteste Stelle in diesem Zusammenhang. 12, Vers 15. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Es heißt hier, und achtet darauf. Man könnte auch sagen, passt auf, seid vorsichtig. Bitterkeit ist nämlich ein Freudenskiller und Bitterkeit ist auch ein Friedenskiller. Und das Furchtbare an Bitterkeit ist, dass sie nicht irgendwann mal im Sande verläuft, dass sie nicht irgendwann mal aufhört, sondern dass sie immer schlimmer wird, wenn sie nicht ausgerottet wird. Weil bittere Menschen fast niemand mehr an sich ranlassen und uneinsichtig sind, ist im Prinzip dieses Dilemma perfekt. Verbitterte Menschen glauben, die Welt müsste sich ändern, aber nicht sie selbst. Und sie sind hochgradig uneinsichtig. Sie sind wie ein Ertrinkender auf hoher See, der dringend Hilfe braucht, jedoch eben jede Hilfe, die man ihm anbietet, kategorisch ablehnt. Weil Bitterkeit eben so übel ist, gibt Gott uns Regeln, die funktionieren. Damit wir erst gar nicht in diese Fahrwasser geraten. Und er sagt in Epheser 4, Vers 26, einige Verse drüber, die Sonne soll nicht über eurem Zorn untergehen. Bibelstelle, die jeder kennt. Aber diese Bibelstelle geht erstmal an den Anfang. Wir haben gesagt, der erste Schritt nach Unmut ist eben Zorn, Wut. Wenn wir hier eingreifen, dann wird es gar nicht so weit kommen, der Bitterkeit eben keine Chance zu geben, sie im Keim zu ersticken, die Sache noch am gleichen Tag in Ordnung bringen und diese Giftpflanze der Bitterkeit nicht wachsen zu lassen. Und wir alle müssen zugeben, wir werden hier und da verletzt. Es ist normal, ein unbedachtes Wort oder ein unbedachter Satz, sei bewusst oder unbewusst, führt manchmal dazu, dass wir verletzt werden. Genauso müssen wir auch wir zugeben, dass wir verletzen. Auch bewusst oder unbewusst. Manchmal sind wir Opfer und manchmal sind wir eben Täter. Und keiner von uns kann sich aus dieser Affäre ziehen und sagen, ja, aber ich habe nicht diese Wortwahl wie ein anderer. Nein, wir sind genauso verletzend. Und es ist auch nicht außergewöhnlich, verletzt zu werden. Das wird immer wieder vorkommen in unserem Leben. Entscheidend ist, wie wir mit dieser Verletzung umgehen. Das Problem der Verletzung ist schon groß genug. Aber wenn man nicht richtig darauf reagiert, dann wird man schlussendlich noch verbittert. Und am Ende ist es die Verbitterung, die uns zerstört, die uns kaputt macht und nicht die Verletzung. Es sind die Folgeschäden. Ich warne oftmals Menschen, ich habe selber in meinem eigenen Leib erfahren, als ich vor 12 Jahren Oberschenkeltrümmerfraktur hatte, die Folgefehler, die Folgeschäden, die können viel gravierender sein als die Verletzung an sich, wenn ich eine Fehlhaltung einnehme. Ja, das Schlimme an Bitterkeit ist zunächst, dass sie fast unbemerkt bleibt. Und sie ist doch extrem gefährlich und sie frisst sich nach und nach in uns ein, bis sie uns schließlich ausgehöhlt hat. Und jede Art von Liebe, von Barmherzigkeit, von Güte und von Milde ausgerottet hat. Und es hat natürlich weitreichende Folgen. Soziale Bindungen brechen mit der Zeit ab. Freunde wenden sich ab. Es ist natürlich nur noch unangenehm, mit solchen Leuten zusammen zu sein. Kollegen gehen auf Distanz. Ein Zustand der Isolation tritt ein. Vielleicht kennt ihr das aus eurem persönlichen Leben oder Umfeld. Ja, aber auch körperliche Symptome treten auf. Man kann nicht mehr schlafen. Vielleicht spinnt der Magen, der Blutdruck steigt, wie auch immer. Es gibt ganz verschiedene, bis hin zu Depressionen. Bittere Menschen trinken das Gift mit dem Namen Bitterkeit und meinen, dass andere dadurch getötet werden. Was für ein Paradox. Sie denken, wenn sie diese Wurzel in sich wachsen lassen, dann zeigen sie jemand anders irgendwie damit, ja, ich bin sauer auf dich und das kannst du jetzt sehen, schau mich an. Wie dumm. Sie vergiften sich selbst. Sie attackieren andere und befördern sich so selbst immer mehr ins Abseits. Geschwister, hüten wir uns vor dieser Seuche, auch nur im Ansatz. Bieten wir ihr keinen Nährboden. Auch nicht, geben wir auch nicht den kleinen Finger, auch nicht mal den Fingernagel. Pilze beispielsweise gedeihen sehr gut auf saurem Boden. Also wenn ihr mal Pilze sammeln wollt, müsst ihr in den Wald gehen, da wo sauer Boden ist, da werdet ihr eine Menge Pilze finden. Krebs gedeiht bevorzugt auch auf saurem Boden, auf einem sauren Milieu, beispielsweise im Darm. Aber auch das Krebsgeschwür der Bitterkeit fühlt sich dort sehr wohl, wo Menschen sauer sind. Wo dort Unmut, Groll, Gehässigkeit, Eifersucht oder Neid oder sogar niedere Beweggründe da sind, genährt werden, da wächst Bitterkeit ganz, ganz gut. Reflektieren wir uns ehrlich. Diese Dinge schaffen eine saure Umgebung, bei der sich Bitterkeit einnisten, aber dann auch ausbreiten kann, sich sehr wohlfühlt. Und wisst ihr was? Aufgrund unserer guten schauspielerischen Fähigkeiten bleibt es erstmal unentdeckt. Man lächelt. Hallo, guten Morgen, alles gut, wie geht's, wunderbar und tschüss. Und dann fahren wir nach Hause, sitzen im Auto oder wir sind daheim, grübeln nach und dann lassen wir dies wieder in uns hochkommen. Kennt ihr den Reflux-Effekt? Ja? Wenn es im Magen sauer ist, zu sauer. Man schluckt heute Blocker, die einen krank machen. Wenn zu viel Säure da ist. Das passiert. Ich hab ein persönliches Wort an uns Männer. Lasst uns mal Kolosser 3, Vers 19 aufschlagen. Kolosser 3, Vers 19, da heißt es, ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Seid nicht bitter gegen sie. Warum stehen gerade wir Männer, wir verheiratete Männer, ganz besonders in der Gefahr gegenüber unseren Frauen, verbittert zu werden? Ist das nicht paradox? Ist das nicht paranoid? Leiden wir Männer, die wir verheiratet sind, vielleicht an einer Persönlichkeitsstörung? Garantiert nicht. Aber unser Schöpfer kennt sich aus und er weiß ganz genau, wie wir ticken. Und deshalb eben diese Warnung. Und wenn ich an mein Leben denke, diese reale Gefahr besteht tatsächlich. Und jeder, der schon eine ganze Weile in der Ehe steht, der weiß, was ich meine. Wisst ihr, unsere lieben Frauen, die können manchmal ganz deutlich werden und vielleicht auch manchmal ganz hart austeilen. Das heißt nicht, dass sie grundsätzlich Recht haben, aber sie haben oft Recht. Und sie sind unser Korrektiv. Und weil wir ja meistens meinen, Wir hätten recht, wir sehen uns von der allerbesten Seite, wir Männer. Empfinden wir das als frontalen Angriff auf uns selber, auf unser Ich, auf unser Ego. Ja, diese Korrektur, die manchmal von Seiten unserer Frauen auf uns einwirken, vielleicht auch sogar manchmal mit starken Emotionen gespickt und unglücklich formuliert, vielleicht sogar die eine oder andere Beleidigung dabei. Ich sehe schon viele schmunzeln. Aber es ist tatsächlich so, die bringt uns Männer dazu, einen Wall aufzubauen. Nichts mehr an uns heranzulassen, um nicht noch mehr verletzt zu werden. Was passiert weiter? Eine Frau geht, oder die Frau, meine Frau, eure Frau, die geht auf Distanz, logischerweise. Sie will vielleicht den Mann bestrafen, indem sie nichts mehr spricht. Vielleicht entzieht sie ihm sich auch körperlich. Und schon haben wir das Dilemma. Und ihr glaubt gar nicht, wie viel Elend, wie viel Not, auch in christlichen Kreisen, durch so ein Szenario verursacht wird. Ganz zu schweigen von der Welt, die sich dann natürlich nach Alternativen umschaut. Was passiert, wenn ein Mensch dieser Welt so damit konfrontiert wird, der nicht Christus angehört? Er lässt es eine Weile laufen, dann schaut er sich um. Aber weil wir Christen eben Christus angehören, für uns sind jegliche Art von Alternativen ein Tabu. Staut sich diese Wut, wenn sie über einen längeren Zeitraum geschieht, in uns an. Und dieses Monster der Bitterkeit, so will ich es mal nennen, beginnt zu mutieren. Können wir jetzt verstehen, warum Gott diese Aufforderung an uns Männer gibt, warum sie berechtigt ist, warum sie stimmt? Natürlich können auch Frauen gegen Männer bitter sein, wenn diese sie unterdrücken und misshandeln oder ihren Ruf zerstören. Aber wir Männer, wir sind besonders gefährdet. Und das war jetzt nur ein kleiner Auszug, wie und warum sich Bitterkeit zementieren könnte. Es ist so vielschichtig und manche Ehen haben schon Schaden genommen, weil wir Männer diesen Hinweis fahrlässig vernachlässigt haben, weil wir nicht darauf geachtet haben, weil wir das nicht ernst genommen haben, auch wenn wir es intellektuell verstanden haben oder vielleicht sogar ganz genau kennen, diesen Vers. Ich möchte noch etwas zur Angriffsfläche der Bitterkeit sagen. Wir können nämlich die Angriffsfläche von Bitterkeit ausweiten oder wir können sie verkleinern. Die Angriffsfläche von Bitterkeit können wir mit einer Segelfläche eines Schiffes vergleichen. Segel ausgerollt, große Angriffsfläche, Segel eingeholt, kleine Angriffsfläche. Der Wind bläst immer. Die Frage ist, ob wir die Segel bei dieser Windrichtung setzen und wie wir die Segel setzen. Eine große Angriffsfläche für Bitterkeit bietet beispielsweise Stolz. Und ich könnte diese Gleichung aufstellen: Bitterkeit entsteht sehr oft aus gekränktem Stolz. Bitterkeit entsteht sehr oft aus gekränktem Stolz. Denken wir nur an den männlichen Stolz. Aber auch Frauen können natürlich auf außergewöhnliche Leistungen oder auf besonderes Aussehen und stolz sein. Auf das Zweite, auf Aussehen können wir uns natürlich nicht einbilden. Das ist uns gegeben, ja. Aber wir können auf so viele Dinge stolz sein. Und ich mache mal ein fiktives Beispiel. Versucht es mal nachzuvollziehen. Es könnte mit jeder anderen Sache auch so sein. Ich besitze ein schönes Haus. Es ist sehr gepflegt und ich bin stolz, Besitzer, vielleicht sogar Eigentümer dieser traumhaften und sehr gepflegten Immobilie zu sein. Jetzt bekomme ich Besuch und jemand, der mir eigentlich sehr nahe steht, macht vielleicht aus Eifersucht, vielleicht aus seiner Laune, aus dummem Geschwätz, wie auch immer, eine leicht abwertende und zynische Bemerkung über mein schönes, außergewöhnliches Wohneigentum. In mir braut sich etwas zusammen. Der Besuch geht irgendwann mal und ich höre die Szene von meinem inneren Ohr. Immer und immer wieder, mein Blutdruck steigt. Was bildet der sich eigentlich ein? Ich schlafe schlecht, erzähle meiner Frau empört davon. Eins ist sicher, die lade ich so schnell nicht mehr ein. Gehe ihnen auch zunehmend aus dem Weg. Ich bin gekränkt, bewege diese Dinge in meinem Herzen. Wut macht sich breit. Lasse den Wind der Bitterkeit hineinblasen und segle mit voller Kraft in meinen Untergang. Ein kurzes Szenario, wo es um die Angriffsfläche des Stolzes geht, wo wir uns ganz gut drin finden können. Aber es mag nicht unbedingt ein Haus sein. Eine Person, die ich ganz besonders in Ehren halte, enttäuscht mich. Eine Sache, die man sehr gut beherrscht, für die man vielleicht viele Komplimente bekommen hat, sportliche Leistungen oder so, wird von jemandem, im schlimmsten Fall von einem eigenen Freund, gering geschätzt, abgewertet. Ja, du, so kein Problem. Jemand, der sehr gut aussieht, wird für sein Aussehen beleidigt. Oder Eltern sind stolz auf die Leistung ihrer Kinder. Oh, das passiert sehr oft. Du darfst nur nicht meine Kinder antasten. Sie sind vielleicht besonders intelligent, sportlich und jetzt bekommen wir mit, dass jemand schlecht über sie redet. Oder jemand ist sehr erfolgreich in seinem Beruf, hat seine ganze Energie da hineingesteckt und investiert, wird vielleicht dann jemand anders bevorzugt, der gar nicht so gut ist. Er wird befördert und dieser Mensch wird ihm vorgezogen. Vielleicht wird er sogar gekündigt. Es ist so leicht, verbittert zu sein. Wenn man sieht, wie Menschen, die vielleicht weniger hingegeben, dem Herrn weniger hingegeben, sich bester Gesundheit erfreuen, während man selbst mit mehreren chronischen Krankheiten zu kämpfen hat, zu leiden hat. Und viele Dinge mehr. Und all diese Dinge können Stolpersteine werden, die uns bei einer Enttäuschung darüber in die Bitterkeit treiben können. Es ist regelrecht ein Treiben. Wären wir zufrieden? Wären wir dankbar? Wären wir genügsam? Wären wir demütig? Wie Gott es von seinen Kindern fordert, hätte Groll und Zorn und in letzter Konsequenz Bitterkeit so gut wie keine Angriffsfläche und auch keine Kraft damit. Aber mit zunehmendem Geltungsbedürfnis steigt auch die Gefahr, verletzt zu werden. Wisst ihr, ich muss da nur immer an mich denken. Wenn ich diese Dinge so reflektiert habe, dann habe ich sie verstanden, weil ich mich selber angeschaut habe. Deshalb kann ich es euch heute weitergeben. Ganz besonders werden wir schnell verletzt, wenn es um unser Stolz und unser Ego geht. Das sind Dinge vielleicht, die wir ganz besonders gut kennen und können, die wir mit großem Aufwand erwirtschaftet haben und wehe, jemand sagt ein schlechtes Wort darüber oder stellt unsere Kernkompetenz in Frage. Wisst ihr, und das ist noch nicht mal so ganz so schlimm, wenn jemand das tut, in der Gegenwart, in der persönlichen Umfeld, im Austausch, aber wenn es dann vor anderen ist, oh, das ist ganz böse. Das ist ein ganz böses Foul. Und schon meldet sich unser Stolz. Er bäumt sich förmlich auf. Und wenn es sichtbar wäre, dann würden wir, wie man so schön sagt, kotzen. Entschuldigung, das fällt mir jetzt gerade so ein. Es ist tatsächlich so, dass es aus uns herauskommen würde, mit aller Kraft. Und umso näher wir Menschen sind, umso mehr wir Dinge favorisieren, umso größer ist die Gefahr, dass unser Stolz verletzt wird und dass wir bitter werden. Diese Tretmine der Verbitterung, Mine wisst ihr alle, was es ist, eine Tretmine, wenn man drauf tritt, dann geht es in die Luft. Diese Tretmine der Verbitterung, die lauert überall und auch ein Leben lang. Es ist nicht so, dass wir sagen können, okay, ich habe das bewältigt, ich habe es verstanden, es ist vorbei. Nein, sie lauert immer und immer und immer wieder, wenn wir beleidigt, wenn wir verletzt werden. Und sie wird uns immer wieder versuchen, etwas zwischen die Speichen zu hauen, sodass wir stolpern, sodass wir hinfallen. Dass wir uns in die falsche Richtung bewegen, weg von unserem Herrn Jesus, hin zu unseren Götzen. Und wisst ihr was? Götzen sind Dinge, denen wir dienen. Nicht die uns dienen, sondern denen wir dienen und unsere ganze Aufmerksamkeit geben. Das sind unsere Götzen. Und genau da sind wir verletzlich. Wenn man das Problem der Bitterkeit aufs Wesentliche herunterbrechen würde und dabei die Frage stellt, warum werden Menschen bitter, dann müsste man als Antwort geben, das Problem der Bitterkeit ist ein Mangel an Gnade. Ein Mangel an Gnade, wie wir es hier in Vers 15 gelesen haben. Dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt und eine bittere Wurzel aufkommen lässt. Ich möchte noch einige Worte dazu verlieren, wie man Verletzungen erkennt und bewältigen kann. Dabei sollten wir nicht an andere denken, sondern persönlich uns und dann selbst prüfen. Also, bittere Menschen interessieren sich wenig für andere. Sie sind sehr sensibel und empfindlich, beispielsweise wenn jemand den Raum betritt und ich rede mit jemandem, wir hören kurz auf und dann denkt diese Person, oh, die haben vielleicht über mich geredet. Sie entwickeln ein Besitzdenken bezüglich Freundschaften. Das sind meine Freunde, die darf sonst niemand haben. Und wer jemand anders lädt, die ein, oh, ganz böse. Sie möchten einen erweiterten Bekanntenkreis oder Bekanntschaften meiden. Sie konzentrieren sich auf einige wenige Menschen. Sie zeigen auch nur wenig Dankbarkeit. Und harte Kritik und stures Denken ist ihnen zu eigen. Ja. Und bei Menschen, bei denen die Bitterkeit schon sehr lang wüten konnte und ihr Unwesen treiben durfte, werden sogar mit der Zeit die Gesichtszüge hart. Ich habe 2 Ex-Kollegen, wenn ich die sehe, dann weiß ich ganz genau, da ist was gewaltig im Leben schief. Die kommen mir manchmal entgegen. Ich sehe es ihnen förmlich an. Vielleicht könnte so eine Frage, die sich intern abspielt, heißen, warum ich? Warum muss mir so etwas passieren? Oder warum nicht ich? Warum ist mir das nicht gestattet? Bittere Menschen drehen sich eigentlich immer um sich selber. Ich. Sie bedauern immer wieder, was sie versäumt hätten und äußern ihren Unmut darüber, was sie oder warum sie gerade sie das Unglück treffen musste. Warum sie die Leidtragenden sind. Jetzt natürlich die interessante Frage, wie kommt jemand aus diesem Schlamassel wieder raus? Wie kann man der Bitterkeit entkommen? Gibt es da eine Möglichkeit oder mehrere? Ich könnte euch jetzt viele Vorschläge biblischer Art auch machen, die auch alle stimmen und die tatsächlich wirken. Und ich möchte euch ermutigen, diese Dinge zu tun. Zum Beispiel Beleidigungen hinnehmen, akzeptieren, Kränkungen ertragen nach 1. Petrus 2,19. In allen Dingen dankbar zu sein, auch für Verletzungen. 1. Thessalonicher 5,18. Nachzugeben, Matthäus 5,40. Keine Rache zu üben, sondern Gutes zu tun, Römer 12. Feurige Kohlen auf dem Haupt meines Feindes zu sammeln, Sprüche 25, 22. Allerdings muss all diesen Dingen, die richtig und gut sind, etwas vorausgehen. Wahrscheinlich ahnt ihr es. Wir müssen dem anderen verzeihen. Wir müssen dem anderen vergeben. Bewusst loslassen, sich dazu entschließen, sein Leben nicht mehr davon dominieren zu lassen. Haben wir als Christen eine Wahl? Nein, wir haben keine Wahl. Die Grundlage, dass Gott uns vergibt, ist nämlich, dass wir einander vergeben. Matthäus Kapitel 6. Schlag mit mir Matthäus Kapitel 6 auf. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ist das deutlich? Schon in unserem Vater unser, auch in der Bergpredigt, sagt der Herr, lehrt seine Jünger beten und sagt, vergib uns unsere Schuld. Wie? Auch wir vergeben unseren Schuldnern oder die an uns schuldig geworden sind. Wir alle finden das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, das Verhalten des Knechtes, dem unverdient so viel erlassen wurde und der dann seinen Knecht, der ihm eine ganz kleine Summe im Verhältnis dazu schuldete, am Kragen packte und ins Gefängnis werfen ließ. Wir finden das einfach nur niederträchtig von ihm. Einfach unverschämt und gehässig. Und das zu Recht. Wenn wir aber nicht vergeben wollen, ich sage bewusst vergeben wollen, befinden wir uns in der gleichen Position wie dieser unbarmherzige Knecht. Wisst ihr, Geschwister, wenn uns so viel erlassen worden war, wie könnten wir uns da einbilden? Wie könnten wir es wagen, unserem Nächsten, unserem Bruder, unserer Schwester, seine Schuld nicht zu vergeben? Und sei sie in unseren Augen auch noch so groß. Gottes Wort geht sogar noch weiter. Ich musste darüber nachdenken, über ein Szenario, das in Matthäus 5 steht, übrigens auch in der Bergpredigt. Da steht sehr viel. Lasst uns zuerst mal Matthäus 5, 23 und 24 lesen. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Das kann man nicht Wochen schieben, auch nicht Monate, ja nicht mal Tage. Wenn wir meinen, wir könnten Gott anbeten, ihm Lieder singen, Brotbrechen feiern, ihm Opfer bringen, obwohl wir wissen, dass unser Bruder, unsere Schwester etwas gegen uns hat, im Herzen trägt, was natürlich auch nicht richtig ist, dass etwas zwischen uns steht, sollten wir die Initiative ergreifen und uns mit ihm versöhnen. Wir sollten an die Front gehen. Wir sollten genau dahin gehen, wo das eigentliche Problem begraben ist. Wenn es mir einfällt, wisst ihr, es geht ja an der Stelle gar nicht darum, wenn mir jemand nicht vergeben hat, sondern es geht an der Stelle darum, wenn ich mich erinnere, dass jemand gegen mich etwas hat. Gott geht sogar noch weiter. Wir könnten grundsätzlich, könnten wir uns Kolosser 3, 13 alle auf die Fahnen schreiben. Da heißt es, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Mit diesem Satz wäre eigentlich alles erschlagen. Wer das erlebt hat, wer Vergebung erlebt hat, weiß, dass Vergebung eine befreiende, eine erlösende, eine erleichternde Wirkung hat. Es ist wie wenn ein schwerer Stein vom Herzen heruntergerollt wird. Die Welt wird wieder für uns schön. Wir können uns wieder an der Schöpfung Gottes erfreuen. Sie bewundern. Freundlichkeit, Herzlichkeit, tiefe Friede zieht in unser Herz wieder ein. Die Verkrampfung und die Anspannung, die Verbissenheit, sie lösen sich. Wir bekommen wieder einen offenen Blick, einen klaren Blick, bekommen Freude am Dienen. Wir können mit den Freunden sich freuen und mit den Weinenden wieder weinen. Unser Leben kommt wieder ins Lot. Und der Heilige Geist übernimmt wieder die Kontrolle über unser Leben. Ja, unser gesamtes Wohlbefinden nach Geist, Leib und Seele bessert sich zusehends. Als der Herr Jesus über diese Erde gegangen ist und oft angegriffen, verleumdet, provoziert wurde, ist er für uns zum besten Vorbild geworden. Von ihm heißt es, und das sollten wir uns zu eigen machen, 1. Petrus 2, Vers 23, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht. Wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern was tat er? Er übergab es dem, der gerecht richtet. Ist das eine Lösung? Ja. Als er am Kreuz unter Qualen provoziert wurde, der Herr Jesus, ihr müsst euch das vorstellen, da sagten sie zu ihm, er hing da am Kreuz, anderen hat er geholfen, aber sich selber kann er nicht helfen. Oder? Wenn du Gottes Sohn bist, dann beweis es doch, steig doch vom Kreuz, dann glauben wir dir. Er antwortete nicht, ihr werdet schon noch sehen, was euch blüht. Wartet's nur ab. Oder ähnliches. Er betete für sie. Er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nach 1. Korinther 13 lässt die Liebe sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Ja, sie erträgt alles und sie erduldet alles. Denken wir zum Schluss noch an Josef. Von seinen Brüdern beneidet. Übrigens sieht man an dieser Stelle auch wieder, was anhaltender Hass und letztendlich was Verbitterung fähig ist, nämlich zum Brudermord. Er kommt, sie wollen ihn exekutieren, wollen ihn erledigen. Ein Bruder tritt für ihn ein, der Ruben, als Ältester, weil er weiß, er muss Rechenschaft vor seinem Vater, er sagt, was soll ich meinem Vater sagen? Lass ihn doch nicht umbringen, lass ihn doch bitte verkaufen. Also gut, seine Brüder sagen von mir aus, weg ist weg, egal, ob hier oder irgendwo anders, verkaufen wir ihn. Und jetzt wird er verkauft als Sklave in ein fremdes Land. Ist das kein Grund für Groll und Bitterkeit? Kein Abschied von seinem Vater? Kein schönes Leben mehr unter seinem Schutz? Als eigentlich freier Mann wird er zum Sklaven herabgestuft. Was macht er? Er macht seine Arbeit ordentlich. Er macht die sogar so ordentlich, dass alle von ihm begeistert sind. Er wird befördert. Ja, sogar die Frau des Potiphar ist von ihm begeistert. Ich weiß nicht, ob es sein Aussehen war oder was so attraktiv war, aber sein wahrscheinlich alles an ihm war sehr anziehend und sie wollte ihn verführen. Aber damit nicht genug, Gottesfurcht hat er in dieser Situation bewiesen, in allergrößter Verführung. Und dafür, was passiert dafür? Ungerechterweise wird er verurteilt. In seinem ganzen Dienst herabgewürdigt. Er landet wieder im Knast. Ohne Aussicht auf frühzeitige Entlassung. Ist das kein Grund, bitter zu werden? Er wusste ja gar nicht, was kommt. Aber ihr müsst euch die Situation vorstellen. Er macht alles richtig. Und da sitzt er jetzt im Knast mit den Verbrechern, Schwerverbrechern und ist weggesperrt. Er wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, wie es weitergeht. Aber wisst ihr, was Gott ist? Gott ist treu. Er rehabilitiert ihn wieder. Er bringt alles wieder ins Lot. Er bringt einen Menschen wieder dahin, wo er hingehört. Und er erhöht ihn sogar. Wir denken an Hiob. Hiob hatte allen Grund, bitter zu sein. Und Ansätze davon sehen wir auch. Aber trotz allem hat er es gewusst und er sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und Gott sagt nachher, Hiob hat recht geantwortet. Auch wenn wir zwischendrin sehen, dass es in seinem Herzen geschmort hat, dass er diese Dinge kundgetan hat, was ihn bedrückt. Aber er hat die Bitterkeit nicht in sich wachsen und zunehmend und angreifen lassen. Bei Josef geht es sogar noch weiter. Er wird rehabilitiert, wird Potiphars rechte Hand, die Brüder kommen, er hatte Gelegenheit zur Rache, was tat er? Er vergab ihnen, er weinte mit ihnen. Natürlich hat er erstmal ihr Herz prüfen wollen und hat sie mal auflaufen lassen, aber nicht aus Rache, er wollte einfach sehen, wo sie stehen. Er weinte mit ihnen, vergab ihnen. Der Vater starb. Was passiert? Sie haben wieder Angst bekommen. Solange der Vater gelebt hat, ja, es war klar, dass er da den tollen Saubermann raushängt. Aber jetzt, ihr könnt es lesen, 1. Mose Kapitel 50. Als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie, Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Darum ließen sie Josef sagen, dein Vater befahl, ich weiß nicht, ob das gestimmt hat, aber sie haben es zumindest gesagt, dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so Böses an dir getan haben. So vergib nun den Knechten des Gottes deines Vaters ihre Schuld. Da weinte Josef, als sie ihm das sagen ließen. Dann ging er zu seinen Brüdern selbst hin und fiel vor ihnen nieder und sprach, siehe, wir sind deine Knechte. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und so weiter. Also, auch in dieser Situation hat er es nicht zugelassen, dass Rache-Gedanken sein Herz umklammerten oder Vergeltung. Möge Gott uns helfen, dass wir niemals in diesen Sumpf, ich nenne es ganz bewusst Sumpf der Bitterkeit, hineingeraten, dass wir darauf achten, dass wir dem anderen gnädig sind, weil uns selbst ja so viel Gnade widerfahren ist. Und wir sollten, menschlich gesagt, eine Elefantenhaut aber kein Elefantengedächtnis haben. Elefanten haben bekanntlich ein sehr gutes Gedächtnis und eine sehr dicke Haut. Glauben wir nicht der Lüge, Vergeltung befriedigt oder Rache ist süß? Das Gegenteil ist der Fall. Was wirklich süß ist, ist Vergebung. Es ist Versöhnung. Und das ist rückstandsloses Verzeihen. Sollte in deinem Leben noch Reste oder vielleicht sogar ganz viel Bitterkeit oder vielleicht sogar Vorboten von Bitterkeit da sein oder sich ankündigen, dann bitte kämpfe, vergib, lass los. Eine gute Redewendung ist diejenige, die Jesus damals gebrauchte, als er vom Teufel versucht wurde. Er sagte: Weiche von mir, Satan, denn du willst nicht, was göttlich ist. Das können wir uns auch aneignen. Ich benutze das immer wieder. Ich meine es auch so. Es gibt ein sehr schönes, ein sehr treffendes Lied, das die Schönheit und die Wirkung der Vergebung bestens beschreibt. Das kann nur jemand geschrieben haben, dem selbst Vergebung widerfahren wurde. Und ich lese es vor, und damit möchte ich dann schließen. Ich würde mir wünschen, dass wir das im Anschluss noch singen. Versucht mal auf den Wortlaut zu achten, wie süß Vergebung ist. Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, wie ein offenes Tor in einer Mauer, für die Sonne aufgemacht, wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß, wie ein Blatt an toten Zweigen, ein Ich mag dich, trotzdem Kuss. Und dieser Kuss ist eben dieser verräterische Kuss von Judas an Jesus gemeint. Ich mag ihn trotzdem, sagt Jesus. Er hat ihn trotzdem geliebt. So ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung. So ist Vergeben und Verzeihen. Es geht noch weiter. Wie ein Regen in der Wüste, frischer Tau auf dürrem Land, Heimatklänge für Vermisste, alte Feinde, Hand in Hand, wie ein Schlüssel im Gefängnis, wie in Seenot Land in Sicht, wie ein Weg aus der Bedrängnis, wie ein strahlendes Gesicht, wie ein Wort von toten Lippen, wie ein Blick, der Hoffnung weckt, wie ein Licht auf steilen Klippen, wie ein Erdteil neu entdeckt, wie der Frühling, wie der Morgen, wie ein Lied, wie ein Gedicht, wie das Leben, wie die Liebe, wie Gott selbst, das wahre Licht. So ist Versöhnung, so ist Vergebung und so muss wahrer Friede sein. In diesem Sinne, Geschwister, lasst uns nicht mal den Ansatz von Bitterkeit im Herzen tragen, sondern einander vergeben. Ich würde mit euch noch gern beten.